Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In Israel leben heute nur noch ein paar tausend maronitische Christen. Wie viele Muslime wurden auch einige von ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihren Dörfern vertrieben. Doch im Norden Israels kämpft eine kleine Gemeinschaft noch immer darum, in ihr Dorf zurückkehren zu dürfen. Brigitte Jünger berichtet.
Ein maronitischer Gottesdienst in einem Dorf, das keines mehr ist. Die Kirche, die in den 1830er Jahren auf den Überresten eines Vorgängerbaus errichtet wurde, ist das einzige Gebäude in Kafr Bir Am, das 1953 nicht von der israelischen Armee zerstört wurde. Jeden Samstag um 11 Uhr versammeln sich hier 50, 60 Menschen, die mit diesem Ort in Nordisrael verbunden sind. Die meisten von ihnen sind die Nachfahren der ehemaligen Bewohner des Dorfes, die sich nach der Vertreibung 1948 im 6 Kilometer entfernten Jish niedergelassen haben. Der 95-jährige Tomi Marsal kann sich noch gut an das alte Kafr Bir Am erinnern.
We work the farmers. We have everything. We are an independent village.
Wir arbeiteten als Bauern und hatten alles. Wir sind ein unabhängiges Dorf gewesen. Wir hatten Oliven, Feigen, Mandeln und Trauben. Und Tabak. Wir waren berühmt für den Tabak. Wir hatten Ärzte, eine Klinik. Und Tiere natürlich. Kühe, Schafe und Ziegen. Wir haben Milch gemacht und Käse. Ja, das alles.
Yes, we have everything.
Die Mitglieder der maronitischen Gemeinde kennen den Weg zur Kirche, auch wenn kein Schild auf das ehemalige Kafr Bir Am hinweist. Das Gelände ist heute ein israelischer Nationalpark, der die Besucher mit seinen großen grünen Fahnen empfängt. Von der Antike bis zum Mittelalter befand sich an der Stelle, an der sich später die Maroniten niederließen, eine jüdische Siedlung. Die Überreste zweier antiker Synagogen zeugen davon und ziehen hin und wieder Besucher an. Eine Erklärung zur maronitischen Kirche und den Ruinen des christlichen Dorfes sucht man vergebens.
Es kommen immer momentan viele Ältere. Ja, mal junge Leute kommen gerne hierher, aber am Samstag haben sie Schule. Können sie nicht.
Scharbel Jakub spricht Deutsch, weil er in Deutschland studiert hat. Seine Eltern haben vor der Vertreibung in Kafr Bir Am gelebt.
Der Gottesdienst war in Arabisch oder teilweise,
Arabisch.
Aber auch in Aramäisch. Was war zum Beispiel in Aramäisch?
Da die Schat Aloha, das Heilig, Heilig, ist nur auf Aramäisch. Und da gibt es die Gabenzubereitung auf Aramäisch. Das muss auch sein. Das sind aber drei wichtige Teile, die müssen auf Aramäisch sein.
Aramäisch ist die Sprache, die vermutlich auch Jesus gesprochen hat. Die syrisch-maronitische Kirche von Antiochien, wie die maronitische Kirche mit vollem Namen heißt, ist eine der größten und ältesten christlichen Kirchen im Nahen Osten. Sie betrachtet den Papst in Rom als ihr Oberhaupt. Die meisten der mehr als 3 Millionen Gläubigen leben heute im Libanon. Nach dem Gottesdienst zeigt Scharbel mir die Kirche, die die maronitische Gemeinde im Inneren in hellen Farben renoviert hat. Im Außenbereich darf sie nichts verändern. Die Ruinen der alten Häuser, die zum Teil von Bäumen und Grün überwuchert sind, kann man nicht mehr überall problemlos erreichen.
In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass die Nationalparkbehörde immer neue Grenzen gezogen hat. Sie haben Eisenzäune um die Ruinenhäuser herum errichtet, die noch keine Schlösser haben. Wir überprüfen das immer, denn wir haben große Angst davor, dass sie solche Schlösser anbringen. Es macht uns sehr wütend, weil sie das alles nicht für die Sicherheit der Menschen tun. Sie machen es, um uns fernzuhalten.
Nahida Zahaf gehört ebenfalls zur zweiten Generation der ehemaligen Bewohner von Kafr Bir Am. Auch sie lebt heute mit ihrer Familie im nahen Jish. Dort stellen die Maroniten einen Bevölkerungsanteil von 65%. Die übrigen Bewohner sind Muslime. Das Zusammenleben verläuft überwiegend reibungslos und doch fühlen sich die Maroniten manchmal in ihren Anliegen nicht genug unterstützt. Vor der Staatsgründung Israels und dem arabisch-israelischen Krieg war das Zusammenleben einfacher. Juden, Christen und Muslime verstanden sich an vielen Orten allesamt als Palästinenser. Der 95-jährige Tomi Marsal erinnert sich.
Here we were living with the Jewish, very good relation.
Wir haben hier mit den Juden sehr, sehr gute Beziehungen gehabt. Sie lebten in Safed, Tiberias, Akko und Haifa oder Jerusalem. Und sie sprachen Arabisch, nicht nur Hebräisch. Und sie kleideten sich auch wie die Araber. Wir hatten keine Probleme. Bis heute, sage ich Ihnen, hassen wir die Juden nicht. Wir hassen die Politik der Regierungen.
Die Zionisten, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aus Europa nach Palästina einwanderten, um einen jüdischen Staat zu errichten, machten die Maroniten schon lange vor der Gründung Israels als potenzielle Verbündete aus, wie der österreichische Politikwissenschaftler Tobias Lang sagt.
Es gab also schon relativ früh in der zionistischen Politik diese Vorstellung von Israel als einem Teil von einem Mosaik der Minderheiten im Nahen Osten. Da spielen die Maroniten eine wichtige Rolle. Man hat auch an die Drusen gedacht. Ja, man hat also an alle möglichen Bevölkerungsgruppen gedacht, die nicht sunnitisch-arabisch sind. Die Maroniten waren nur die wahrscheinlich mächtigste und geografisch gesehen nächste von diesen Gruppen. Und hier hat es vor der Staatsgründung mit der maronitischen Kirche sehr wohl Kontakte gegeben. Allerdings nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg sind diese Kontakte dann sehr schnell mehr oder weniger verunmöglicht worden.
Der erste arabisch-israelische Krieg, den die Israelis Unabhängigkeitskrieg nennen und der für die Palästinenser die Nakba, Katastrophe, bedeutet, setzte schon 1947 nach der Verabschiedung des UN-Teilungsplanes für Palästina ein. Die arabischen Staaten lehnten die Teilung ab. Es brachen Kämpfe aus und jüdische Militärorganisationen wie die Haganah eroberten viele arabische Dörfer und vertrieben die dort ansässigen Muslime. Viele flüchteten in den Libanon und kamen dabei auch durch Kafr Bir'am. Die dortigen Christen jedoch fühlten sich aufgrund ihres guten Verhältnisses zur jüdischen Bevölkerung sicher.
The priest and the committee, they
Der Pfarrer und das Dorfkomitee haben die Leute in der Kirche versammelt und der Priester hat gesagt, schaut, wir haben doch immer zu Maria gebetet und sie hat uns viel Gutes getan. Sie wird uns nie allein lassen. Gott ist mit uns und Maria ist mit uns. Macht euch keine Sorgen.
Zunächst sah es im Oktober 1948 tatsächlich so aus, als würden die israelischen Truppen das christliche Dorf in Ruhe lassen.
After one week,
nach einer Woche kamen sie ins Dorf und registrierten alle Menschen, die in Bir'am lebten, als israelische Staatsbürger. Zum ersten Mal bekamen wir Papiere.
Trotzdem erhielten die Maroniten wenig später die Order, Kafr Bir'am für 2 Wochen zu verlassen, damit die jüdischen Truppen das Grenzgebiet überprüfen konnten. Anschließend sollten sie in ihr Dorf zurückkehren können. Das jedoch wurde ein ums andere Mal mit Verweis auf die angespannte Lage an der Grenze zum Libanon verweigert. Ein Teil der Maroniten ließ sich im nahen Jisch nieder, andere machten sich ebenfalls auf den Weg in den Libanon, wieder andere wurden von den israelischen Truppen in andere Landesteile geschickt.
Und das ist einfach, was wir immer sagen. Wir sind nicht Flüchtlinge, wir sind Vertriebene. Wir haben israelische Staatsbürgerschaft, wir sind Israelis, ne? Und wir müssen einfach einen Weg finden, dass wir einfach dann auch für unser Recht kämpfen, auf christliche Weise und friedliche Weise einfach dann.
Schon ein Dreivierteljahr nach der Vertreibung der Christen aus Kafr Bir'am kehrte in ihre verlassenen Häuser neues Leben ein. Demobilisierte Soldaten der israelischen Armee gründeten hier den Kibbutz Bar'am. 2 Jahre später verließen sie den Ort jedoch und bauten den Kibbutz 2 Kilometer weiter auf. Angela Jantian, die seit Mitte der 1970er Jahre im Kibbutz Bar'am lebt, erzählt.
Ich wusste, dass die Mitglieder, die waren so 18-, 20-jährige junge Menschen, die eben nach dem Unabhängigkeitskrieg oder aus der Shoah nach Israel ihr Leben wieder in die Hände genommen hatten. Die haben dann während 2 Jahren in Bir'am gelebt, das nachdem die ursprünglichen Einwohner von dort rausgewiesen, vertrieben wurden.
Die maronitischen Christen von Kafr Bir'am schlugen zur gleichen Zeit den friedlichen Weg über die Gerichte ein und klagten gegen ihre Vertreibung. 1951 entschied der oberste Gerichtshof, dass sie in ihr Dorf zurückkehren dürfen. Die Umsetzung des Urteils stieß jedoch auf den Widerstand der Armee und bald machten sich Gerüchte breit, dass Kafr Bir'am zerstört werden sollte.
Niemand hat es in der Zeitung geschrieben, aber als die Kibbutzmitglieder davon gehört hatten, sind 2, 3 Männer, sind sie dann nach Jerusalem raufgegangen zu Knesset und haben verlangt, dass das nicht geschieht.
Die Initiative der Kibbutzniks hat damals die Entscheidung der Armee, Kafr Bir Am unbewohnbar zu machen, nicht verhindern können. Am 16. September 1953 zerstörte die israelische Luftwaffe die Häuser des Ortes. Von einem Hügel in Jish aus sahen die ehemaligen Bewohner ihren Traum von einer Rückkehr in Flammen aufgehen. Der überwiegende Teil ihres Landes wurde vom israelischen Staat enteignet.
Sie haben Steine zerstört, aber sie können das Land in unseren Herzen nicht zerstören.
In den 80er Jahren, ja, gab es eine Initiative, die hieß Neighbors, Nachbarn, also israelische Juden aus Baram, aus Iran, der ganzen Umgebung zusammen mit Jish. Wir haben dann ziemlich viele Sachen organisiert, so unter den Kindern, damit sie sich kennenlernen, die Geschichte kennenlernen und so.
Angelas Tochter Karin hat als Schülerin an diesem Projekt teilgenommen, Briefe nach Jish geschrieben und die Nachfahren der Menschen aus Kafr Bir Am auch selbst getroffen. Nachhaltige Freundschaften sind daraus nicht entstanden, doch das Bewusstsein für die Geschichte des Ortes und die Verbindung zwischen Kibbutz Bar Am und dem zerstörten Kafr Bir Am ist Karin geblieben.
Yes, it brought me to some embarrassment inside of me.
Ja, es hat mich in Verlegenheit gebracht und da waren vielleicht auch Schuld- oder Schamgefühle. Aber später dachte ich, wie gut es doch wäre, wenn Bir Am ein Ort der Begegnung zwischen den beiden Gemeinschaften und ihrer Geschichte werden könnte. Eine Idee, die ich vom Besuch verschiedener Orte in Berlin und Deutschland mitgenommen habe, die Geschichte auf eine freundliche Art und Weise vermitteln, an einem Ort, an dem man sich hinsetzen und reden und lernen kann und nicht immer von seiner Vergangenheit eingeschüchtert ist.
Diese Idee, auf dem Gelände des zerstörten Kafr Bir Am eine Begegnungsstätte zu errichten, die die Geschichte wachhält, teilen die Nachfahren der Vertriebenen aus Kafr Bir Am eher nicht. Sie wünschen sich einen Platz, an dem ihnen Gerechtigkeit widerfährt und sie als maronitische Christen wieder unter sich leben können, entweder im alten Kafr Bir Am oder an einem anderen Platz in der Nähe. Scharbel Jakub gehört zu jenen, die daran glauben, dass sie ihrem Ziel näher kommen, wenn sie in Israel einen Minderheitenstatus für die maronitischen Christen erreichen, so wie ihn auch die Drusen besitzen.
Ich zähle mich auch selber auch nicht als Palästinenser, ich zähle mich als Israelis. Ich habe einen israelischen Pass, ne? Aramäer, ich habe als Volkszugehörigkeit und das muss man auch genauso definieren.
Mittlerweile ist es einigen gelungen, die Volkszugehörigkeit aramäisch im Personalausweis eintragen zu lassen. Aber es ist noch ein langer Weg, bis die Maroniten insgesamt als Minderheit anerkannt werden könnten. Der Staat Israel ist diesem Prozess grundsätzlich nicht abgeneigt. Für ihn würde es bedeuten, dass der Armeedienst für die maronitischen Christen, zu dem sie bisher nicht verpflichtet sind, obligatorisch werden würde. Ob der Minderheitenstatus allerdings für die Maroniten von Vorteil wäre, daran haben viele angesichts der Erfahrungen der israelischen Drusen Zweifel, denn die fühlen sich oft weiterhin als Bürger zweiter Klasse. Außerdem sind sich die Maroniten in der Minderheitenfrage überhaupt nicht einig. Nahida Zahaf ist absolut dagegen, einen Keil zwischen christliche und muslimische Palästinenser zu treiben. Ein Dienst ihrer Kinder und Enkel in der israelischen Armee ist für sie undenkbar.
Aber my opinion is how I can serve army who collapse my community.
Meine Meinung ist, wie kann ich in einer Armee dienen, die meine Gemeinschaft auseinandergerissen hat, die meinen Vater und meinen Großvater und meine Großmutter aus ihrer Heimat entwurzelte und Familien trennte? Ich habe meine Kinder nicht dazu erzogen, das zu tun. Für Palästinenser in Israel ist das eine sehr lächerliche, fast schon ironische Idee.
Samstags im Gottesdienst in der alten Kirche von Kafr Bir Am spielen die Fragen danach, ob man sich als christliche Minderheit mehr dem israelischen Staat oder der Geschichte der Palästinenser zugehörig fühlt, für eine Weile keine Rolle. Umgeben von den Ruinen der Häuser des zerstörten Dorfes der Vorfahren träumt jeder seinen eigenen Traum.
For me, always I have the hope and I believe in all my.
Ich habe immer die Hoffnung und glaube mit all meiner Kraft und all meinen Sinnen, dass wir zurückkehren werden. Wenn ich es nicht tue, werden meine Söhne zurückkehren. Sind es nicht die Söhne, hoffe ich, dass meine Enkel dorthin zurückkehren werden. Denn wir haben das Recht, zurückzukehren.
We have the right to return.